Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alt und Spiele, verehrte HörerInnen, mit meiner Wenigkeit Andreas Gabe aus Frankfurt und mit
Tobi Wienke aus dem Rande des Neandertals, aus Erkrath. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ich glaube, so kann man es nennen, wunderbaren Gast.
Auf jeden Fall. Wunderbar, renommiert, umtriebig, was kann man noch sagen?
Macht schöne Face-Swap-Videos und Memes bei Facebook.
Ach, absolut, natürlich, absolut. Der König, der, wie heißt das denn nochmal?
Deepfake?
Du musst es uns sagen.
Deepfake, danke.
Der König der Deepfakes. Ach Mann, ich bin so gut vorbereitet. Herzlichen Dank.
Glückwunsch, dass du dabei sein darfst.
Frohe Ostern. Alles Gute. Christian Schiffer, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für diese Annäherung an meine Person. Die finde ich genau richtig gelaufen. Ist erst das Unwichtige. Ja? Und dann nähern wir uns den Dingen an, um die es wirklich geht. Verstörende Facebook-Beiträge und Quatsch mit KI und so. Genau.
Quatsch mit KI, das könnte tatsächlich ein Format, wäre bei euch im ZDF vielleicht angemessen. Quatsch mit KI.
Ja,
oder?
Finde ich auch gut. Ja, absolut. Also mir mangelt ja schon die MI, aber KI immer ja damit. Ja, das sollte man, es wäre sowas für Funk, glaube ich, ne? So für die jungen Wilden.
Ja, richtig, für Funk, für den funky jungen wilden Channel der Öffentlich-Rechtlichen. Übrigens, sehr gutes Ding, solltet ihr mal einschalten. Aber wir wollen ja nicht nur Reklame machen. Wir wollen erstmal was trinken. Es ist ja warm, beziehungsweise auch Unwetter in Deutschland. Oh ja. Ich habe hier ein wunderschönes, das beste Radler der Welt tatsächlich.
Ah, okay. Ah. Christian, was trinkst du? Moment, Entschuldigung, du musst ja noch gar nicht erstmal sagen, was das beste Radler ist. Entschuldigung, ich bin
nicht bei der Sache. Es ist tatsächlich Gösser. Gösser Radler.
Ah.
Gösser, österreichische Bierbrauerei und die machen das beste Radler der Welt.
Und du bist auch schon bei Bier, Christian, oder?
Nee, ich bin bei Leitungswasser. Es tut mir jetzt sehr leid, ich wusste nicht, dass ich mir ein cooles Getränk raussuchen muss. Aber es ist tatsächlich so, dass ich Bier, also ich trinke gerne Alkohol, aber ich trinke irgendwie nicht so, also ich bin nicht jemand, der sich abends so ein Bier aufmacht und so. Also keine Ahnung,
ja, das macht man in München ja auch zur Mittagspause normalerweise.
Stimmt,
ja. Sagt die Legende.
Ja, Weißbier. Nee, ja. Aber ich weiß nicht. Also ich bin jemand, der halt sehr gerne so in Gesellschaft trinkt und dann auch gerne viel. Aber ich weiß nicht, ich so dieses Ding, ich bin jetzt hier irgendwo und ich mache mir so ein Bier auf, das mache ich nicht. Und es kann aber auch daran liegen, dass ich wirklich verstörend schnell betrunken bin. Okay. Also bei mir, ja, und bei mir ist dann auch echt so, dass so nach einem Bier gibt's bei mir schon so erste Ausfallerscheinungen und so. Und deswegen also, vermeide ich das. Aber
das ist dann quasi das analoge Deepfake, ja?
Ja, genau. Also ich meine, wer war das? Edgar Allan Poe hatte, glaube ich, so eine Alkoholallergie. Und sowas habe ich definitiv nicht. Dazu habe ich schon zu viel Alkohol in meinem Leben getrunken. Aber ich bin gerne betrunken, aber ich bin immer sehr schnell betrunken und deswegen ist das so für mich dann so unter der Woche oder so, auch so ein Bier, das macht für mich nicht so viel Sinn.
Alkoholallergie kenne ich irgendwie, wenn ich Alkohol trinke, habe ich gerne Kopfschmerzen am nächsten Tag, das ist eine ganz, ganz böse.
Ja, ich auch, gewaltig, also es ist bei mir wirklich, dieser Kater ist bei mir wirklich mittlerweile so gewaltig. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen dankbar dafür sein muss, dass ich immer so einen so hohen Preis für einen Rausch zahlen musste, dass es halt dann von selbst dann auch so war, dass man das halt nicht allzu oft macht. Aber ja, also es muss wirklich wohl überlegt sein mittlerweile.
Ja. Ja, für die Menschen draußen, die Christian Schiffer vielleicht noch nicht kennen oder sich fragen, wer ist Christian Schiffer? Du bist ja auch, wie wir, Games-Journalist und einer deiner Hauptbrötchengeber ist der Bayerische Rundfunk?
Ja, aber da ist schon das erste Missverständnis. Ich bin null Games-Journalist. Also wirklich null. Okay. Das ist immer ganz interessant, weil ich werde auch dauernd angefragt von, hey, ich schreibe hier eine Seminararbeit über Games-Journalismus. Willst du mir nicht ein paar Fragen beantworten? Also kriege ich wirklich jedes Vierteljahr mindestens einmal so eine Anfrage. Ich habe auch mal so eine Frage bekommen, Es ist von so Leuten, die gefragt haben, hey, wir interviewen Leute aus der Games-Industrie und das Einzige, was ich noch weniger bin als Games-Journalist, ist wirklich Games-Industrie. So. Aber es ist tatsächlich so, ich bespreche Spiele von Deutschlandfunk. Ich habe eben das Magazin WASD, aber von meinem Einkommen macht Games Journalismus. Ja, was aber eigentlich noch nicht mal Journalismus ist, sondern das, was ich da tue, ist ja vor allem Spiele besprechen. Also ich bin da Kritiker eher. Macht das vielleicht irgendwie 5% oder so aus. Ne? Und eigentlich bin ich beim Bayerischen Rundfunk, bin dort zuständig für Netz, Popkultur, also für Netzthemen bin ich wirklich zuständig, weil ich so eine Art Ressortleiter bin, aber ich mache auch viel über Politik und Popkultur, habe ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter, kurz genannt. Also das heißt, diese Computerspielwelt, die hat mich halt immer fasziniert und ich habe da einen lückenlosen Lebenslauf. Ich liebe dieses Medium und ich liebe Games-Journalismus tatsächlich. Für mich habe ich ganz warme Erinnerungen an meine ersten Spielezeitschriften, die ich mir gekauft habe. Und diese ganzen Leute, die dort geschrieben haben, waren für mich das, was halt heute wahrscheinlich so Influencer oder YouTuber für 13-Jährige sind. Und deswegen, ja, ich habe einen großen Bezug zum Game-Journalismus. Ich werde, wie gesagt, permanent dazu befragt auch, aber ich bin keiner.
Ja, super, weil ich hatte dich auch schon mal als Experten bei 1Live mal für irgendein Thema. Es ist Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, worüber ich dich als Experten im Beitrag hatte. Aber ich hatte dich ja da auch schon mal angefragt. Werde ich aber künftig auch wieder machen, denn du bist ja auch sehr belesen, was Printmedien angeht, hast du ja gerade schon gesagt. Ich muss dann sofort an meine ersten Zeitschriftenerfahrungen denken, und zwar Riesenfan von Rainer Rosshirt.
Ja.
Der Leserbriefonkel aus der Playtime. Ich glaube, damit fing es seinerzeit an, in den frühen 90ern, glaube ich, ne? Habe ich das verortet irgendwie. Mhm.
Also ich war großer Fan des Leserbriefonkels aus der ASM. Ich weiß aber nicht mal, wie der hieß. Aber es ist tatsächlich so, ich bin mindestens 2 oder 3 Mal die Woche in die Stadtbücherei gefahren, um zu gucken, ob es dort noch alte ASMs gab. Ne? Also Powerplay war sozusagen das Magazin, was ich gelesen habe, also was ich mir gekauft habe. Und den Rest habe ich halt vor allem in der Stadtbücherei mir ausgeliehen. Und also die Leserbriefe dort, die waren auch immer sehr großartig.
Ja, oder so Leute wie Heinrich Lehnhardt, ne? Die gehören ja, oder Winnie Forster, die gehören ja auch so zu der ersten Generation der Printspiele-Journalisten in Deutschland.
Genau, und ich war großer Fan von PC Joke, und das war natürlich so eine Erfahrung dann irgendwie auch so, die man dann macht, wenn man plötzlich so seine Idole von damals dann wirklich mal trifft und so. Das ist interessant. Aber ich würde schon auch sagen, dass auch bei der GameStar das dann immer noch eine Zeit lang so war, also wo ich dann ja schon irgendwie, keine Ahnung, erwachsen war, mehr oder weniger. Das waren aber auch noch Leute, die ich halt gut fand und super fand und bis heute finde. Ne? Also das ist, also so Leute wie Christian Schmidt oder Gunnar Lott, die machen halt einfach echt gute Sachen. Michael Graf kann schreiben, echt, das ist irre gut. Und
Und diese Leidenschaft war es dann ja, die dich sicherlich dazu bewogen hat, irgendwann vor vielen, vielen Jahren das Projekt WASD anzugehen.
Nee, also die Leidenschaft war dann mehr so der Kollateralnutzen. Ja. Der eigentliche Grund war, dass es die G nicht mehr gab, und die G hatte ich sehr gerne gelesen, obwohl ich mit vielem nichts anfangen konnte, was da drin stand, weil ich war eher PC-Spieler und so. Aber wurscht. Trotzdem fand ich das ein gutes Magazin. Und vor allem war es so, dass, also dann war es eben so, dass die G gab es nicht mehr, die ist dann, die wurde nicht fortgeführt. Und um dieselbe Zeit herum hat der Christian Schmidt die GameStar verlassen. Und ich habe immer sehr gerne die Artikel von Christian Schmidt gelesen, weil das war wirklich Games-Journalismus. Also das war so Games-Journalismus, wie ich heute auch noch sagen würde, wie ich ihn mir vorstelle. Also der hat eben lange Reports geschrieben. Damals war das noch eher unüblich. Also mittlerweile ist es ja ganz normal, dass auch in der GameStar es eben so Longreads gibt und so. Aber damals war das sehr unüblich, und wenn es das überhaupt mal gab, dann war das Christian Schmidt, und der hat halt solche Sachen geschrieben wie der Niedergang von Escaron oder weißt du, diese Escaron, oder wie hieß diese deutsche Firma, die
Anstoß.
Ja, und Sacred und sowas gemacht hat, und dann hat er das halt so, dann hat er so Insights, also das, was man so heute so ein bisschen kennt, was mit CD Projekt zum Beispiel passiert ist, dass Leute da wirklich recherchieren, und das erzählen mir eigentlich die Mitarbeiter, und dann versuchen, sich dieser Firma anzunähern, das hat er eben damals gemacht. Also er hat ja feuilletonistische Geschichten geschrieben, ich kann mich erinnern an einen langen Artikel zum Thema Humor in Spielen, aber er hat auch wirklich das gemacht, was so jetzt Journalismus vielleicht in seinem Kern eben auch ausmacht, recherchiert und das dann aufgeschrieben und das sehr lesenswert. Und der ist dann auch weg und dann dachte ich mir, das ist doof. Es wäre gut, wenn es wieder ein Medium gäbe, in dem man etwas gehobeneren, sage ich jetzt mal, oder anderen, aufregenderen Game-Journalismus lesen kann.
Vielleicht dazu zu der G, weil du die erwähnt hast, auch so als Katalysator für dich. Nochmal gesagt, das war eine, ich glaube, zweimonatlich erscheinende Zeitung aus Hamburg von Moses Grohe und Uke Bosse, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
die waren, also der beide. Chefredakteur war... Gott, wie heißt der nochmal, der jetzt also, auch bei Game 2 ist oder so?
Stimmt, warte mal, der Uke war da gar nicht mit
Wort. Gott, Moses Grohe war stellvertretender Chefredakteur. Es gibt doch nicht, dass mir dieser Name jetzt nicht mehr einfällt.
Ja, peinlich. Ich
also da rieselt gut. Jetzt echt der Kalk bei mir ein bisschen. oh Mann, das ist so ein netter, das ist so ein richtig netter Kerl. Fuck, okay, so sind es, weil der war nämlich auch ein bisschen Idol von mir. Ja. Und so ist er, so geht das dann dahin, ja.
Ja. Vielleicht fällt dir der Name ja gleich noch
ja,
ein.
Bestimmt.
Ja, doch, genau. Er macht er macht doch elektronische Musik.
Natürlich, und so. Hamburger.
Ach, Mann, schlimm. Da schneiden wir alles raus.
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ja.
Heiko Gogolin, so Freunde.
Dankeschön, der Heiko.
Mein ja, genau. Gott.
Ja,
genau. Die kam ich mit Uke.
Ja, manchmal ist es auch heiß und gewitterig und da ist das Gehirn manchmal auch ein bisschen matschiger als an sonstigen Tagen, wenn man über 40 ist.
Ja, und die G, die hatte eben so ein bisschen den anderen Ansatz, mehr Spiele mit sozusagen, also und unter die Lupe der kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz zu stellen. Und vor allem, was sie nicht gemacht haben, ist eine Prozentwertung zu vergeben.
Genau, bei der Prozentwertung bin ich ja anderer Meinung als viele. Ich finde Prozentwertungen nämlich sehr, sehr geil. Also wirklich sehr, sehr geil. Es ist immer so, wenn ich dann auf so Game-Journalismus-Panels eingeladen werde, dann haben die immer die Erwartungshaltung, dass ich der bin, der es scheiße findet. Aber ich finde Prozentwertungen total geil. Ich finde Wertungskästen scheiße oder relativ scheiße, aber Prozentwertungen finde ich sehr geil. Und ja, klar, die haben auf Prozentwertungen verzichtet, aber das ist gar nicht mal so das, was ich daran geschätzt habe, sondern was mir gefallen hat, ist, dass die Geschichten um die Spiele herum erzählt haben. Also, weißt du, die hatten dann halt mal die Reportage mit dem Typen, der irgendwie auf Nummer 1 ist von Xbox, diesem Trophäensystem bei denen. Oder die haben mal Rentner, es gab so eine Rentnergruppe, die so Counter-Strike gespielt hat, dann haben die halt begleitet. Oder sie haben was gemacht, irgendwie Menschen mit Behinderungen und Computerspiele. Also sie haben sozusagen immer Geschichten um die Spiele herum erzählt. Und das hat mir gefallen. Hm. Und das war so ein bisschen wie bei der 11 Freunde, wo es dann halt mal so eine Reportage gibt über die Frau, die beim FC Bayern die T-Shirts wäscht oder die Bälle einfettet oder so. Jetzt klingelt es leider gerade an meiner Tür. Kann ich kurz aufmachen?
Ja, natürlich kannst du kurz aufmachen.
Bin gleich wieder da.
Da möchte sich jemand vor dem Unwetter retten, vermutlich. Dass hier gerade über Frankfurt hinüberzieht, ja.
Das ist echt so schlimm bei euch, weil wie gesagt, also hier ist nichts, aber das kommt vermutlich.
Ne? Nee, hier ist Weltuntergang, die Skyline ist weg, die EZB ist weg, ich sehe nichts mehr hier.
Das ist geil, jetzt reden wir schon in Alt und Spiele übers Wetter irgendwie, aber so weit sind wir schon gekommen.
Ich bin wieder da, es kann natürlich sein, dass der jetzt noch oben nochmal klingelt, keine Ahnung, oder es vielleicht ein Paket ist, das man unten hinstellen kann, weiß ich nicht, da müsste ich vielleicht nochmal unterbrechen.
Ja, oder im Westflügel klingelt, wo auch immer.
Ja, du weißt, wie das ist, genau.
In deiner Villa. Ich kenne das Problem genauso irgendwie, wenn die Lieferanten den falschen Eingang nehmen und so.
Ja, kommen dann immer beim Gestüt raus und so.
Ja, eben, ganz furchtbar. Ja, genau. Ich meine, was soll ich hier mit dem Heuballen? Ja, der muss ja ins Gestüt, richtig. Ja,
genau.
Also, hinten beim Golfplatz. Dabei ist es doch
extra eine Karte am Eingang meines Anwesens. Ja, so aushändigen. Nein, aber wir sprachen gerade viel über die Inspiration von Zeitschriften. Und du hast ja dann selber die WASD gegründet, die ja nun auch genau das macht, was du ja so bewundert hast. Geschichten über die Spiele hinaus zu erzählen und halt nicht nur zu sagen, boah, das Spiel hat jetzt 95% verdient, weil es gut ist.
Genau, wobei wir das natürlich nie ganz realisieren konnten, weil das natürlich teuer ist. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so eine Form von Journalismus. Wie gesagt, da musst du auch jemanden mitschicken, der das macht. Und wir haben es aber, manchmal ist es uns trotzdem gelungen. Also ich meine zum Beispiel eine Sache, die ich ja selber geschrieben habe, war ja über den Dimitri, der an Krebs erkrankt ist und den ich dann besucht habe. Ne? Also wir hatten immer wieder solche Geschichten dann auch drin und das waren eigentlich auch die Stücke, die ich dann am besten fand. Die WSD war ja immer, hat ja immer so ein bisschen den Ruf eines so intellektuellen Games-Magazins und das war es sicherlich auch, war aber gar nicht so sehr intendiert. War aber ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen von mir auch der Fehler, weil ich hatte das so als Essay-Magazin bezeichnet und wenn man das einmal irgendwas als Essay-Magazin bezeichnet, dann hat das halt gleich diese Ruhe, dann kriegt man das auch nicht mehr raus. Aber das war es natürlich auch und das hat mich jetzt auch nicht gestört. Aber so die Stücke, die ich dann am besten fand, waren immer die abstrusen Selbstversuche, dieses mit Leuten sprechen, die was mit Spielen zu tun haben, also quasi die Menschen auch so ein bisschen zu zeigen in diesem Hobby. Und das fand ich halt immer, immer cool. Und das ist uns manchmal gelungen, ja.
Jetzt sprichst du tatsächlich ja auch schon in der Vergangenheit, denn die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber traurige Nachricht, es kommt demnächst die letzte Ausgabe der WASD.
Ja, was heißt traurige Nachricht? Also natürlich ist man da ein bisschen, schaut man da ein bisschen mit nostalgisch vielleicht zurück, aber ich finde eher, dass man sagen kann, naja, 9 Jahre hat es dieses Magazin gegeben, mitten in einer Medienkrise. Ja. Zu einem Thema, wo man immer gesagt hat, naja, also ein schlaues Magazin braucht es doch dazu echt nicht und so. Und die WSD hat immer schwarze Zahlen geschrieben. Wir konnten immer unsere Leute bezahlen. Also der Andreas weiß es, der hat ja für uns dieses fantastische Quartett gemacht. Wir haben jetzt nie die allerhöchsten Honorare bezahlt. Wir haben immer auch gefragt, ob Leute vielleicht stattdessen WSDs haben wollen. Aber wir haben das tatsächlich, wir haben trotzdem immer... Ja, viele, also so nennenswerten Teil tatsächlich der Einnahmen an Honoraren ausgezahlt. Und das ist für so ein Indie-Magazin total unüblich. Und wir haben auch die Illustratoren und sowas bezahlt. Und trotzdem war am Ende immer eine schwarze Null. Und insofern würde ich fast sagen, das war auch kommerziell einigermaßen erfolgreich, soweit halt ein Indie-Magazin kommerziell erfolgreich sein kann. Aber es ist natürlich auch so, dass ich zum Beispiel, also nach 9 Jahren will man dann halt vielleicht einfach auch mal was Neues machen. Ne? Okay. Und das ist es halt. Und mir war es immer wichtig, dass das quasi dann so ein selbstgewählter Abschied ist und kein so ein Ding, jetzt sind wir irgendwie pleite oder sowas, sondern dass man irgendwie selber sagt, hey, wir bereiten das vor, wir machen noch mal eine richtig gute letzte Ausgabe, wir drehen noch mal eine Ehrenrunde. Anstatt dass irgendwie, keine Ahnung, die letzte Ausgabe ist erschienen und dann gibt es irgendwie bei Twitter so ein, hey, das war die letzte Ausgabe übrigens, ciao, ja. So. Und deswegen finde ich das, also klar, man kann traurig sein, aber ich würde sagen, auch den WSD-Fans, dass man nicht traurig sein muss, sondern man kann doch einfach darauf zurückschauen, auf 9 schöne Jahre, die wir hatten und auf dieses schöne Projekt, das sich ja auch entwickelt hat. Also ich meine, die erste Ausgabe war halt auch nicht so geil, ja. Und viele Sachen haben sich halt dann auch entwickelt. Und das ist ja auch das Schöne, dass man quasi dann irgendwann auch sagen kann, okay, das ist 18. Ausgabe, jetzt kann das Kind der Jugendliche auch mal auf eigenen Beinen stehen oder das Haus verlassen oder so, ja. Und irgendwie Drogen nehmen und Party machen.
Das ist schön. Ich höre im Hintergrund irgendwo gerade die Gallaghers singen.
Ja, die WSD macht jetzt erstmal eine schöne Abschlussreise nach Mallorca und holt sich da Corona oder so.
Ja, sehr schön, sehr schön. WSD Delta, wunderbar.
Genau. Genau.
Und im Winter so, dann nach Ischgl, bitte.
Genau. Ja. Ja, und so kann man das ja sehen und deswegen, ja.
Ja, das finde ich schön, dass du das so positiv siehst und sagst, du bist dankbar für diese vielen Jahre, die das Magazin eben erfolgreich gelaufen ist. Das würde ich auch so sehen. Ganz, ganz ungewöhnlich war ja auch, gerade wenn man eben sagt, und das Aus der G war auch so ein bisschen eben der Anlass für dich zu sagen, jetzt mache ich was Eigenes. Was du ganz, ganz anders gemacht hast, ist, es war ja ein Bookazine, hast du es genannt.
Ja.
Und erschien auch im Allgemeinen so anderthalb Mal im Jahr, sage ich mal, so grob. Also man hatte dann immer so 200 Seiten in der Hand, in einem ungewöhnlichen Format, nicht A4, sondern eben kleiner. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich A5 war, aber ich vermute. und kleiner und eben gebunden, sehr hochwertig. Und was wir ganz, ganz dringend erwähnen müssen, was so von der G auch schon begonnen wurde, was ich denke, aber du, vor allem mit dem Markus zusammen, was ihr wirklich unglaublich gut gemacht habt, das ist einfach das Layout und das Design.
Aber das hat wirklich der Markus gut gemacht. Also das nicht mit fremden Federn schmücken. Ja, weil der Markus halt einfach ein begnadeter Layouter ist. Das muss man einfach sagen. Und der immer dieses Projekt einfach mit großer Leidenschaft verfolgt hat. Die Überlegung damals war, also man muss ja sagen, ökonomisch ist das ja das Schlechteste aus beiden Welten, weil du hast quasi ein gelayoutetes Buch. Ja. Also du hast irgendwie keine Werbung wie in einem Buch, aber du hast ein Vierfarblayout, Vierfarbdruck und ein Layout wie in einem Magazin, ja, was Geld kostet. Also es kombiniert ja tatsächlich das Schlechteste aus beiden Welten. Ich würde sogar sagen, mit 15 Euro oder was das gekostet hat, war es sogar für ein Buch noch relativ günstig, so, also für einen Preis. Also es war irgendwie, ja, trotzdem hat es einigermaßen funktioniert. Und die Überlegung damals war, wenn du ein Magazin machst, mitten in der Magazinkrise, in der Printkrise, ja, also wir reden ja von der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Spiegel hat ja so einen Kuchenservice gehabt. Also wenn du beim Spiegel gearbeitet hast, konntest du eine Nummer wählen, dann kam eine Frau vorbei und hat dir einen Kuchen vorbeigebracht. So. Und 2012 wurde dieser Kuchenservice aufgrund der Printkrise eingestellt. Und da wusste jeder, okay, jetzt ist es ernst, Leute, ja, wenn der Spiegel sogar seinen Kuchenservice hier einstellt. Ja. Und das war also die Zeit, als die WASD gegründet worden ist. Und die Überlegung war, wenn man Print macht, dann muss man die Vorteile von Print ausspielen. Und das ist eben das haptische Gefühl. Das ist auch so dieses im Bücherschrank stellen. Das ist auch so dieser Distinktionsgewinn. Bei Gamers Global hat ja mal einer geschrieben in den Kommentaren, die WASD sei Glastischlektüre. Also es ist halt so eine Lektüre, die man auf dem Glastisch liegen hat, die da gut aussieht. Und das war eigentlich als Beleidigung gemeint, aber ich habe das eigentlich eher als Kompliment genommen. Weil das sind halt genau die Sachen, ne? Und das, ich meine, dann fiel das natürlich auch in diese Hipster-Zeit so ein bisschen. Und die Hipster fanden natürlich diese ganzen analogen Sachen geil, also Vinylplatten, aber keine Ahnung, es gab ja auch den Facebook-Gefällt-mir-Stempel aus Holz und so, ne? Also, was ich damit sagen will, ich war nicht der Einzige, der diese Idee hatte, quasi Print in der Medien-Print-Krise halt genauso zu positionieren. Wir haben das aber eben als Spielemagazin gemacht. Mhm. Und deswegen hat das 9 Jahre funktioniert. Mhm.
Also die gleiche Idee im Grunde genommen haben ja auch so Firmen wie Limited Run Games, die aus kleinen Indie-Spielen, die normalerweise nur für einen digitalen Download zur Verfügung stehen würden, da dann eben in limitierter Auflage irgendwelche super Sonderausgaben zu machen, die man sich dann eben auf den Glastisch stellt oder halt eben ins Regal schön als Sammlerobjekt. Und die WASD irgendwie, auch wenn sie sozusagen nie vergriffen war, glaube ich, die habt ja immer nachgedruckt, war auch sowas wie so ein Sammlerobjekt, das schon. Ne? Es war eben unglaublich hochwertig und ganz viel Liebe gemacht.
Vergriffen ist halt die erste Ausgabe mit den Tippfehlern, ne? Ja. Die erste Ausgabe hat ja so viele Tippfehler. Die haben wir dann mit der Crowdfunding-Kampagne haben wir dann quasi eine zweite Auflage davon finanziert. Aber ich glaube, diese erste Ausgabe eben da, wenn man eine von denen hat mit Tippfehlern, das... Da kann man sich, glaube ich, einigermaßen glücklich schätzen.
Habe ich. Und ich habe sogar den Soli-Beitrag gekauft. Die habe ich mir für 20 Euro statt für 15 geholt.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Daran kann ich mich noch erinnern, weil ich natürlich in der Anfangsphase jeden Tag geschaut habe, wer eine WASD gekauft hat.
Was ich ja faszinierend fand an der WASD, ich habe die auch gerne hier im Regal stehen. Das ist ja was, wo man immer wieder mal drauf zugreifen kann. So ein bisschen wie so ein Brockhaus tatsächlich, weil man da auch immer wieder mal Inspiration für eigene Umsetzungen findet und halt immer wieder sehr gut recherchierte Hintergründe auch. Was ich so faszinierend fand, immer wenn die im Briefkasten lag, ihr wart, glaube ich, die Einzigen, die jemals diese Briefklammern benutzt haben.
Ja.
Normalerweise werden die Briefumschläge immer zugeklebt, aber ihr habt tatsächlich in die Löcher in diesen Briefumschlägen, dafür sind sie ja auch da, diese Briefklammern, die man da reinsteckt und dann hinten dran umbiegt gemacht. Deswegen habe ich hier eine schöne Sammlung an Briefklammern. Das ist eines meiner Lieblingsbürogeräte, ist die Briefklammer. Und ihr habt sie noch gepflegt.
Aber das ist irgendwie bei Büchersendung muss das, glaube ich, sogar so sein. Ja, da muss quasi das geöffnet werden können. Deswegen sind das Briefklammern. Das ist halt Büchersendung, die ist dann ein bisschen günstiger als halt das normale Paket. Und dann macht man das halt mit Klammern. Aber das war halt, ja, also, ja, das da, also wir haben halt natürlich überall gespart, wo wir nur sparen konnten, eben unter anderem halt hier.
Ne? Ja, gut, und da hat dann ein Praktikant, komm, hier mach mal die Umschläge zu
den Briefklammern. Nee, nee, nee. Also es gibt natürlich die Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, also am Anfang. Da war natürlich die Frage, wie kommt die WASD zu den Leuten? Und da hatte ich dann die Ina gefragt, die jetzige Frau von Markus, also dem Art Director, und hatte ihr halt gesagt, hey, möchtest du es nicht machen? Und sie hat halt im Moment der Schwäche ja gesagt. Und das führte dann dazu, dass halt irgendwie diese WASDs bei ihr abgeliefert wurden zum Tüteln. Und dann haben die aber halt nach Lack gestunken und sie hat vor allem sie hat dann Kopfschmerzen bekommen wegen den ganzen Chemikalien halt in ihrer Wohnung, die halt von dieser Riesenpalette WASDs halt quasi ausgegangen sind. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben einen Lettershop engagiert, wo so ein integrativer Lettershop, also ein e.V. eigentlich, wo Leute mit Behinderungen arbeiten, und die haben das immer sehr gut und sehr zuverlässig gemacht und da waren wir dann super zufrieden. Genau. Also nicht der Praktikant, dazu wäre es, glaube ich, auch ein Tick zu viel gewesen, sondern am Anfang irgendwie und die Mutter und Ina und so und jetzt halt dann der Lettershop, ja.
Wie hast du denn, Christian, auch in diesen 9 Jahren, du hast ja sicherlich auch über den Tellerrand geschaut, auch mal auf andere Printmagazine geschaut, vor allem aber auch auf das, was zum Beispiel, was du ja selber im Bayerischen Rundfunk machst, nämlich Radio, was der Tobi ja auch macht, oder eben auf die Fernsehleute wie mich. Es gab ja auch Fernsehsendungen über Videospiele in der Zeit. Vom SWR zum Beispiel gab es die großartige Sendung, die ursprünglich mal Headshot heißen sollte und die dann Replay hieß, richtig? Ja, nee, Reload, Entschuldigung. Reload. Im Hörfunk gab es auch tolle, doch immer mal wieder kamen Videospiele vor. Wie hast du sozusagen deine Mitbewerber auch in anderen Medien wahrgenommen?
Also ich finde, also erstmal ist halt krass, wie sehr sich das entwickelt hat. Also als ich angefangen habe vor 13 Jahren beim BR, da hat man mal einen Computerspielbeitrag gemacht, aber da musste man schon sehr überzeugend sein, ja, dass man das machen darf. Und da musste man schon eine wirklich gute These mitbringen. Das hat sich völlig verändert. Also nicht völlig verändert, aber also es ist immer noch nicht so wie Literatur oder Filme oder so, aber man wird da nicht mehr schief angeschaut und ich habe das Gefühl, da interessiert man sich. Und wie gesagt, ich bespreche irgendwie seit 10 Jahren, glaube ich, jetzt Spiele für den Deutschlandfunk, und das war auch am Anfang ein bisschen anders. Trotzdem aber muss ich sagen, gerade beim Hörfunk sehe ich da große Defizite. Also wenn ich mir überlege, wie wichtig Podcasts zum Beispiel in der Gameskultur sind und wie wenig es da von irgendeiner ARD-Hörfunkanstalt gibt, das finde ich schon ein bisschen schwach. Und ja, also wie gesagt, so das große Kinomagazin oder das große Ding gibt's da halt auch nicht. Und da finde ich, das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Vor allem finde ich es deswegen schade, weil mich, ich hoffe, dazu trete ich dir nicht zu nahe, lieber Andreas, mich so Videospiele im TV nie so richtig überzeugt haben, weil einfach ich finde Audio einfach sich so gut mit dem Hobby Computerspiele ergänzt an sich. Ja, also ich glaube, Podcast zum Beispiel ist so erfolgreich in Sachen Computerspielen, weil das ist halt was, das passt halt wie Faust auf Eimer, ja. Du kannst halt super Pro Evolution Soccer oder irgend, also es gibt, der Christian Alt und ich haben immer den Begriff Podcast-Spiel, ja, und wir haben einen eigenen Podcast und so und haben auch mal das beste Podcast-Spiel gekürt. Also es sind halt Spiele, die du super nebenbei spielen kannst. Und dazu, also ich liebe nichts mehr auf der Welt, als Computerspiele zu spielen und dazu Hörbücher zu hören oder Podcasts zu hören. Und deswegen finde ich das so erschreckend, dass da dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so wenig oder eigentlich gar nichts eingefallen ist in den letzten Jahren im Podcast-Bereich zu dem Thema. Und diese Fernsehsachen, die schaue ich mir dann ganz gerne an, aber ich bin echt dann trotzdem lieber jemand, der das eben als Podcast hört oder in der Badewanne sitzt und irgendwie einen Zellulosehaufen plötzlich vor sich liegen hat, weil mir die GameStar permanent irgendwie ins Badewannenwasser gefallen ist oder so. Und das ist tatsächlich so eher so das, was ich so mache. Und das passt halt einfach so zum Medium so gut dazu. Also nicht das in der Badewanne GameStar lesen, aber halt eben das Audio. Und ja, und das ist halt ein bisschen schade. Also wie gesagt, also klar, Spiele finden statt im TV und im Hörfunk, aber man ist weit davon entfernt, das Potenzial, was da schlummert, abzugreifen. Und ich habe übrigens, ich meine, klar, vielleicht ist es auch ein bisschen doof mit TV und Audio und so, weil sich das ja eh vermischt. Also ich glaube, viele YouTube-Videos werden eigentlich letztendlich auch als Audio gehört und sind aber ja trotzdem irgendwie visuell und so. Also ich glaube, da tun natürlich die Medienformen sich auch, werden natürlich da einfach auch ein bisschen durchlässiger. Ne?
Ja, wobei das ist unheimlich spannend, dass du das halt so siehst, dass du Videospiele eher im Hörfunk als im Bewegtbild verortest. Denn es ist oft so, und es geht mir immer noch so, ich mache das jetzt seit 11 Jahren, glaube ich. Also gerade bei ausländischen Gästen und so weiter. Ah, ihr macht Videospiele im Radio. Wie geht das denn? Dass das halt immer noch so ein bisschen fremd ist, weil es ja ein sehr audiovisuelles Thema ist und dass man das halt nur dann auditiv halt umsetzt. Finde ich spannend, dass du das so siehst tatsächlich.
Ja.
Weil es ist keine Haltung, die jeder hat.
Ja, ich glaube, dass da eine Sache, glaube ich, so ein bisschen entgegenkommt. Und zwar, dass Grafik vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es mal war. Also, weißt du, wenn in den 90ern gab es ja auch Videospielsendungen und da hast du dir die einfach mal angeschaut, weil du wolltest wirklich wissen, fuck, wie sieht Magic Carpet bewegt aus, ja?
Ja, stimmt.
Und du hast jetzt natürlich einfach immer noch so Grafikhammer, wie dieses Ratchet & Clank oder wie das irgendwie heißt auf der PS5 und man will dann schon mal sehen, wie das aussieht, aber du hast halt nicht mehr so die ganz großen Sprünge, wo du mit offenem Mund da stehst. Die hast du schon immer, wenn eine neue Generation rauskommt, aber so, früher gab's das ja wirklich massiv, so, ne, wenn eine neue Konsole oder wenn auch einfach nur eine neue Grafikkarte oder sowas rausgekommen ist. Ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen.
Und die Prozentwertung, Grafik 50%. Das ist halt, genau. Grafik kann man nicht mehr separat bewerten, tatsächlich.
Genau, deswegen glaube ich, ist das vielleicht, nicht mehr so wichtig und, wie gesagt, die Tatsache, dass es eben ein interaktives Medium ist, wo du eben etwas machst und du kannst nicht parallel etwas schauen. Und das ist ja, finde ich, das, also eher als audiovisuell ist ein Computerspiel interaktiv, ne? Also per Definition. Und deswegen, ja, also, aber vielleicht ist es auch alles Bullshit. Also es ist wirklich nur so, ich sag jetzt nur so, wie es mir dabei geht, ja. Ich möchte das jetzt nicht als, also ich möchte das vielleicht als Diskussionsanstoß sehen und nicht als fertig entwickelte These oder sowas, ja.
Ja, das kann man schon.
Also, aber ich glaube, es ist beides. Also ich meine, weißt du, ich glaube eben so gerade diese YouTube-Sachen, das ist ja auch so Nebenbei-Medium, da schaut man halt mal drauf und so und die werden quasi gehört, aber man guckt halt mal drauf und das passt dann schon auch irgendwie. Ja, und deswegen glaube ich, vielleicht ist es dann auch so ein Kompromiss, so diese Konversion, also diese Durchlässigkeit der verschiedenen Medienformen. Und ja, letztendlich neige ich dann vielleicht dann eher so dem ganz nur Audio zu, während andere dann vielleicht auch tatsächlich die visuelle Ebene mit dabei haben wollen und es aber dann trotzdem schaffen, halt nebenbei, neben dem Zocken dann zu konsumieren.
Aber wenn du jetzt so ein bisschen so Medienkritik und Medienschelte betreibst, beziehungsweise dir was wünschst, so von gerade eben auch großen Medien.
Medienanregung, Andreas. Ja? Sei doch mal positiv.
Okay, ja, genau. Also wenn du uns hier quasi mit Incentives überschüttest, das ist nicht ganz das richtige Wort, aber ich brauchte so ein Buzzword gerade. Wer soll denn sozusagen die Fahne, die WASD jetzt diese vielen Jahre hochgehalten hat, wer soll die denn weiter hochhalten? Was stellst du dir vor? Wie wird es auch weitergehen mit der Marke WASD? Denn eventuell wird die WASD ja so als Marke gar nicht verschwinden. Aber auch ganz konkret vielleicht, was wünschst du dir von, wie die WASD vielleicht zukünftige Projekte im Print, im Radio, im Fernsehen, im Internet beeinflusst? Was kannst du dir da vorstellen? Was würdest du dir wünschen in a perfect world?
Also in a perfect world würde ich mir tatsächlich die WASD wünschen als hochintegriertes, qualitativ hochwertiges Videospielportal. Und jetzt richtig, und um ein Wort zu benutzen, das, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfunden hat, und trimedial. Ja. Richtig schön trimedial. Also ich finde halt, es gibt viele spannende neue Medien. Also angefangen von Newsletter, finde ich mega spannend, über Podcasts eben, über Twitch, über aber auch sowas wie Clubhouse. Also ich meine jetzt nicht Clubhouse selber, die App, sondern das Prinzip Clubhouse. Und ich hätte gerne tatsächlich so, ich stelle mir ein Portal vor, das super modern ist quasi und tatsächlich so diese neuen Möglichkeiten, die wir hier so haben im Netz, sehr konsequent nutzt.
Also und ein das, crossmediales Konzept sozusagen.
Genau, crossmedial mit so einer ganz starken LeserInnen-Bindung. Also ich habe mal gelesen, und das, glaube ich, trifft auf die WSD auch zu. Also wenn ihr mal überlegt, wie, also die Süddeutsche geht ja, schickt dir, du kannst ja, wenn du ein süddeutsches Abo hast, kannst du mit den süddeutschen Lesern irgendwie in die Oper gehen, ja. Oder wenn du ein Zeitabo hast, dann kannst du da zu denen, du weißt nicht, wenn wieder dieser Crime-Podcaster ist, kannst du da hingehen oder wirst da halt irgendwo eingeladen und keine Ahnung. Und die wissen natürlich, warum sie das machen. Weil sie wissen, wie groß die Identifizierung mit einer Zeitung ist. Und wenn ihr überlegt, wenn ihr jung wart, als ihr jung wart und man hat eine WG gesucht, dann stand da manchmal dabei, welche Zeitungen abonniert sind. Und es war völlig klar, dass, was weiß ich, jemand, der Jungle World liest, nicht in eine WG von Junge Weltlesern einzieht oder sowas. Und es war auch immer klar, auch bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, wenn da jetzt eine Bild vor der Haustür lag oder eine SZ, da wurde nicht nur Information verkauft, sondern wurde auch noch etwas mehr darüber verkauft. Und deswegen machen die das. Und das ist ziemlich klug. Also das ist so, dass die Zeitung als Club mehr oder weniger, ne? Und genau das müsste die WSD machen. Also quasi nicht nur als modernes Online-Portal, crossmedial, sondern eben diesen Club-Charakter massiv ausbauen und dass, wenn man da halt dabei ist, man eben nicht nur jetzt passiver Konsument ist, sondern dass auch so das Ticket ist eben in so eine Community hinein. Also ich habe mit dem Christian Alt ja eben diesen, so einen kleinen Podcast, Last Game Standing heißt der, da lassen wir so Spiele gegeneinander antreten. Also wir machen sowas wie bestes Spiel der 10er Jahre und dann gibt es halt wie jetzt bei der EM so eine Auslosung, es werden Spiele nominiert, eine Auslosung und dann tritt halt, was weiß ich, Darkest Dungeon gegen, Gott, das war jetzt in den 10er Jahren, gegen Minecraft an oder sowas, ja. Und dann stimmt die Community ab, welches Spiel weiterkommt, ja. Gibt's dann auch so Wahlkämpfe in der Community, im Forum und so. Und da habe ich halt tatsächlich herausgefunden oder so das erste Mal kennengelernt, wie cool es ist, so eine Community zu haben. Also die ist jetzt super klein, aber die ist halt total aktiv und macht halt einfach total viel Spaß. Und das hat mich so zu diesem Gedanken auch gebracht, wie wäre es denn, wenn man quasi diesen Community-Gedanken noch krasser ausrollt, so, und das ist so die Richtung, in die ich da überlege.
Das aber klingt auf jeden Fall ambitioniert und gut, also und definitiv sehr spannend. Also ich finde das gut, weil dieser Vergleich, den du gezogen hast mit Zeitungen, ja, das ist klasse, weil ich bin bis heute Abonnent einer Tageszeitung tatsächlich. Nach wie vor. Und es gibt ja immer dieses vielgeflügelte Wort von wegen, das ist tot. Das,
naja, also halt, das, also letztlich das, was ich ja jetzt erzählt habe, irgendwie so salbungsvoll, das machen natürlich alle einfach so. Ja, mhm. Also ich meine natürlich der, also keine Ahnung, die Kollegen von The Pod, natürlich ist das eine Community. Ja, natürlich ist das, was auf Twitch passiert, sehr Community getrieben, ja. Also das ist ja alles Dinge, die wir quasi hier schon erleben. Aber ich glaube, dass es vielleicht im Spielemarkt die Zeit reif ist, das ein bisschen größer anzulegen. Also das ist so ein bisschen meine Überlegung. Und ja, da müsst ihr halt mal gucken, also ob ich da das umsetzen kann. Mal sehen. Also es ist einfach eine Idee und da schauen wir mal.
Wir wollen vor allem an dieser Stelle noch erwähnen, dass die WASD ja jetzt nicht nur noch einmal erscheint und dann war's das, sondern man kann auf eurer Webseite auch noch eben alle Ausgaben bisher noch käuflich erwerben, richtig?
Das geht
noch.
Ja, und wir machen auch großes Abschlussverkaufen. Also du hast ja vor dem Brockhaus erwähnt, Tobias. Mhm. Es wird eine WASD-Gesamtausgabe geben. Also es wird so, also weißt du, so wie, keine Ahnung, die blauen Karl-Marx-Bände oder eben der Brockhaus oder was, keine Ahnung, was gibt's denn da so? Die Reklam, gibt's eine Reklam-Gesamtausgabe, keine Ahnung, sowas. Sowas wird es von der WASD auch geben.
Ah, das ist natürlich spannend. Dann kann ich die Einzelbände, die ich habe, ja dann getrost wegschmeißen und mir den Gesamtband dann holen. Nein.
Das ist die beste Vorgehensweise, genau.
Ne? Eben, genau. Oder irgendwo wackelige Tische oder so. Das ist super. Eine Gesamtausgabe ist natürlich wichtig, weil die WASD, Ladies and Gentlemen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist tatsächlich, wenn man sich wirklich für das Medium Videospiele interessiert, sollte man diese Zeitung oder dieses Book sehen. Kennen und auch lesen, denn es ist wirklich sehr schön und der Vergleich zur Elf Freunde, den finde ich auch sehr gut, weil das haut ja durchaus hin.
Ja, finde ich auch. Oder eben in den USA zum Beispiel, da gibt es einen großen Markt der Videospielmagazine, gibt es oder gab es die Killscreen, die ich immer so ein bisschen so als Äquivalent zur WASD oder eben früher zu G gesehen habe. Die übrigens, Christian, du kennst die Killscreen sicherlich und den Jamie, der die ins Leben gerufen hat. Die Printausgabe gibt's nicht mehr, aber es ist eben so eine Art Portal draus entstanden und eine Newsletter. Also genau so eine Art Community, wie du es dir so vorgestellt hast.
Genau.
Was halt auch interessant ist, so, ich meine, jetzt ist ja der Printmarkt schon lange tot gesagt, er lebt noch immer. Aber auch im Videospielbereich muss man sagen, da sind ja auch in den letzten Jahren durchaus wieder neue Printformate entstanden, und zwar die Retro-Magazine. Ne? Namentlich die Retro-Gamer und die Return, die ja durchaus sich auch behaupten am Markt, ist ja so Liebhaberei tatsächlich. Also von daher dieses Ding, dass dieses Medium so totgesagt wird. Ich meine, Radio wird ja auch totgesagt und Fernsehen ja sowieso auch. Im Grunde sind wir ja alle tot, aber irgendwie riechen wir noch nicht so schlimm, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich glaube, es ist schon. Also es ist natürlich... ich meine, es ist aber in der Nische, ne? Und ich glaube, also Fernsehen wird nicht sterben und Radio wird nicht sterben, beziehungsweise es ist eben die Frage, also Lesen wird halt nicht, also Print könnte sterben, aber Lesen wird nicht sterben, ja? Mhm. Und Radio könnte sterben oder lineares Radio, aber Hören wird nicht sterben, ja? Also das Radio macht sich ja große Sorgen, was passiert, wenn es selbstfahrende Autos gibt, weil natürlich ein Großteil beim Autofahren hört. Und wie gesagt, ich sehe halt, hey, Gaming ist das Ding der Zukunft, ja. Vielleicht ist das Gaming das am Ende, was das Radio rettet, ja. Also, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Aber Radio wird, also auch wenn Radio sterben sollte, dann stirbt, wenn dann das lineare Radio, es wird nicht Wort oder Audio oder sowas sterben oder Musik hören wird nicht sterben. Und beim TV ist es natürlich auch so. Es wird ja immer ein Bedürfnis geben, Dinge nicht nur zu hören oder darüber zu lesen, sondern sie zu sehen. Das ist doch völlig klar. Und vielleicht passiert das dann aber halt nicht mehr linear, sondern es passiert halt nonlinear, es passiert halt nicht mehr auf dem Fernseher, sondern es passiert, weiß nicht, in deiner Augmented Reality Brille, ja? So, wo ein Fernseher virtuell dargestellt wird oder was weiß ich, also das wissen wir halt nicht. Aber deswegen glaube ich, würde ich immer sehr viel eher von verschiedenen Sinnen oder eben Situationen eigentlich sprechen, ja, in denen man Unterhaltung oder Informationen konsumieren will, als sozusagen starre Medien. Und ich glaube, man muss einfach flexibel bleiben. Und ich glaube, als Journalist gab es selten eine Zeit, die so spannend war wie jetzt, weil man eben viel ausprobieren kann.
Ich würde über eine Sache noch ganz gern reden, weil du sagst auch jetzt eine spannende Zeit. Wir haben jetzt sehr viel über die Medien geredet und wie Medien Videospiele reflektieren, auch die unterschiedlichen Mediengattungen so ein bisschen. In diesen 9 Jahren WASD hat sich ja auch unglaublich viel bei den Videospielen getan. Ich sehe seit 2008, 2010 irgendwann so einen riesen Durchbruch für Indie-Games. In den vergangenen Jahren haben größte Publisher, sozusagen eigene Indie-Labels aufgemacht. Dazu kommt, dass auf einmal Publisher, die eigentlich gar keine Publisher sind, auf den Markt kommen, also eben die Produktionsfirmen, TV- und Filmproduktionsfirmen, sich auch interaktive Sparten zulegen, wie zum Beispiel Madison Wells Media, MWM, oder eben noch bekannter vielleicht Annapurna. Und die Hammerprodukte verlegen, ganz bedeutende Videospiele. Also da hat sich auch sehr, sehr viel geändert. Wie hat sich denn die WASD, das Projekt und das, was ihr da gemacht habt, wie hat das denn auch davon profitiert, dass sich die Spiele verändert haben und es eben, wie du sagst, eben auch nicht mehr so um die Grafik ging, sondern auf einmal ging es um Inhalte und um Narration. Darüber hat doch in den 90ern kaum jemand geredet.
Genau, also rückwirkend betrachtet war das sicherlich ein sehr günstiges Timing einfach, weil so im Jahr 2012, also die Indie-Geschichte ging natürlich schon vorher ein bisschen los, aber ich sag mal so, in den frühen 10er Jahren, da sind, finde ich, mehrere Entwicklungen zusammengekommen. Das eine waren in der Tat die Spiele, und das hing natürlich mit neuen Distributionsmöglichkeiten zusammen, ne? Also, und eigentlich auch das andere hängt irgendwie mit dem Internet zusammen, nämlich das Web 2.0, also die Möglichkeit selber zu publizieren, was zu einer ziemlichen Steigerung geführt hat des Diskurses über Computerspiele. Ne, davor hatte man halt nur die Spielezeitschrift und jetzt hat, oder Christian Schmidt, und jetzt hattest du so, hey, hier ist mein dreistündiges YouTube-Video, wo ich analysiere, warum bla bla bla. So. Oder eben auch Blog-Einträge, Blogs und was weiß ich, also Videogame Tourism vom Rainer und sowas. Also, und das sind natürlich zwei Entwicklungen, die ein Stück weit geholfen haben, weil das hat das ganze Niveau der Auseinandersetzung mit Computerspielen verbessert. Es hat aber auch die Spiele an sich interessanter gemacht. Weil in dem Moment, wo du selber publizieren kannst, wo wir wirklich, wirklich Indie haben und du kannst Spiele machen, so wie du sie für richtig hältst und über deine Themen, die du für wichtig findest, wird dieses ganze Medium aufregender. Und das war, wir hatten da eine absolute kreative Explosion um diese Anfänge der 10er Jahre herum, würde ich rückwirkend sagen. Ja. Da ging das ja übrigens auch los, sehr stark mit diesen Game Festivals. Also plötzlich, weißt du, gab es im Maze, aber dann halt überall gab es irgendwie mal ein Game Festival und solche Sachen. Die Musealisierung der Spiele hat damals auch begonnen. Also nicht nur das Deutsche Computerspielmuseum, sondern dass die Französische Nationalbibliothek Spiele aufgenommen hat, die Bibliothek of Congress und so weiter und so fort. Also da sind viele, viele, die Förderung hat begonnen. Der Deutsche Computerspielpreis, glaube ich, wurde 2009 oder so das erste Mal verliehen. 2008, also Kulturgut, Spiele war 2008, als es so offiziell, ich weiß, schwieriger Begriff, erklärt worden ist. Also das sind halt alles so Entwicklungen, die Ende der Nullerjahre stattgefunden haben, von denen dann aber quasi auch so, die dann aber so richtig durchgeschlagen sind, Anfang der 10er Jahre. Und ich glaube, also wir haben auch mal bestes Spielejahr gemacht bei Last Game Standing. Und da war zum Beispiel auch das Spiel, also von allen Spielejahren, die es jemals gab, gewonnen hat natürlich 1998, klar. Aber da war zum Beispiel auch das Spielejahr 2011, wurde sehr von unserer Community verteidigt und gelobt. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also 2011, dass das auch so ein herausragendes Spielejahr ist, ich glaube, da sind einfach mehrere Dinge herausgekommen. Ich meine, Minecraft zum Beispiel ist auch, also ich glaube, so 2011 ist so die wirkliche Version erschienen. So die erste, die man da, die spielbar war und sowas. Und das ist genau so ein Ausläufer davon. Ja? Also da macht einer alleine ein Spiel und verändert damit ein Stück, also zumindest die Spielewelt, ja. Und deswegen ja. Und da, das haben wir dann immer begleitet. Und das war natürlich auch gut für die WASD, weil das da quasi was schön viel zu begleiten gab, was dann sehr insiderig war oder sehr, sehr Indie. Also nehmen wir mal diese ganze Text-Adventure-Twine-Szene und sowas. Also so Sachen, das würde jetzt die GameStar nicht machen, aber für uns ist das halt durchaus interessant. Und so diese ganzen absurden Nischen, die es halt in Spielen gibt, wo Leute absurdeste Sachen machen. Und das finde ich ja auch so spannend, eben an einem interaktiven Medium, wenn die Leute es selber nutzen, um halt auch Quatsch zu machen oder sinnloses Zeug zu machen oder selber zu prägen.
Da fällt mir jetzt ein, bei sinnloses Zeug zu machen, dass auch verschiedene akademische Fachbereiche Videospiele entdeckt haben in den vergangenen, sagen wir mal, 10 Jahren.
Genau, das ging da auch los.
Ja, eben. Und also nicht nur die offensichtlichen Bereiche, nicht nur jetzt die Kulturwissenschaftler, ist ja klar, dass die auf Kultur gucken, vor allem wenn es jetzt Kultur ist seit 2008. Aber zum Beispiel auch Soziologen oder der verrückteste Fall, den ich mal als Fernsehbeitrag hatte, Archäologen. Ja, es gibt Archäologen, die gehen, das wisst ihr sicherlich, sie gehen in Videospiele, so wie sie eine archäologische Fundstätte begehen würden. Ja, die laufen in Skyrim rum und die gucken sich halt an, was liegt da so rum, wie sieht das aus, woran erinnert das kulturell? Also total spannend. Hier in Frankfurt an der Uni habe ich da einen sehr klugen jungen Archäologen dann porträtieren dürfen. Das fand ich auch immer spannend, ne? Tobi, ich wette, da hast du auch ein paar Beispiele, wo man dann auch einfach bei in den Redaktionen die offene Türen einrennt, wenn man sagt, hier guck mal, da ist ein Archäologe, der geht in Videospiele, ja?
Ja, definitiv, definitiv. Und das ist ja dieses Ding, wo, naja, man sagt ja immer so oft, und das ist wieder so ein viel ausgeleierter Satz, irgendwie dieses Ding, Videospiele und Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber das ist tatsächlich ja ein Prozess, der ja immer noch stattfindet und irgendwie immer noch so genannt wird, obwohl das ja schon längst erledigt ist, wie du sagst. Archäologen, die Videospiele benutzen, oder halt auch wenn die Sporthochschule Köln, wenn Professor Frohböse halt Tipps für Training für E-Sportler zum Beispiel gibt, ja, und solche Geschichten. Also das Medium wird immer größer und immer spannender und eben, wie Christian gerade sagte, die Sache, dass halt, ja, es auch immer zugänglicher wird und einfacher wird für Menschen, Dinge zu erschaffen.
Genau.
Ja, Spiele zu machen und so weiter. Das Ganze wird das Ganze dann immer besser machen und immer zugänglicher und weiterhin spannend bleiben, denke ich.
Ja, also ich glaube, man darf vielleicht, muss vielleicht auch ein bisschen hinzufügen, dass das natürlich auch das Jahrzehnt war der Politisierung sehr stark von Computerspielen. Also klar, Spiele waren schon immer politisch, bla bla bla. Aber wir hatten 2014 ja Gamergate und sowas. Und heute sind Spiele natürlich sehr oft ja, halt einfach Schlachtfeld, also der Identitätspolitiken von zwei Lagern mehr oder weniger, ne? Und das gilt für die Kultur insgesamt, wo ich nicht weiß, ob quasi da Computerspiele früher dran waren oder doch nur eine Teilmenge quasi sind eines Trends, der einfach viel größer ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das natürlich auch nochmal sowas, was sehr stark kam in diesem Jahrzehnt. Und es waren halt immer viele interessante Dinge, über die man da schreiben konnte. Und ich, ja, also ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, wenn man auf in drei Jahrzehnten vielleicht auf die WSD zurückschaut, dass sie vielleicht in einer für Computerspielen interessantesten Umbruchphasen überhaupt das begleitet hat, also in diesen 9 Jahren. Und dass man das da vielleicht auch gut ablesen wird können. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, als ich da, also die zweite WSD war ja zum Thema Politik, weil es so wenig dazu gab. weil ich mir damals dachte, boah, das ist ja voll das Thema, also das ist ja, keiner setzt sich damit auseinander und so. Also das würde man heute nicht mehr sagen. Ja, und das ist schon interessant.
Ja, fantastisch. Ein tolles Schlusswort, oder?
Ja, richtig, ein schönes Schlusswort.
Denn, jetzt im Doppel. Ja.
Denn ihr lieben Hörerinnen und Hörer, was ihr nicht wisst, in ungefähr 20 Minuten spielt Deutschland gegen England. Genau. Und deswegen müssen wir jetzt auch...
Sag mal eure Tipps.
6-5 nach Elfmeterschießen.
4-1 für Deutschland.
What? Aber Andreas, du bist, weil du für England bist und jetzt einfach pessimistisch bist...
Nee, ich hab ja, ne?
Du hast doch englische Herkunft, oder?
Ja, nee, nicht, also ich habe da lange gelebt, ne? Ich habe 6 Jahre in England gelebt. Deswegen hasse ich das Pack da drüben furchtbar, deswegen müssen wir verlieren. Nein, also ich liebe die Engländer natürlich, aber beim Fußball, also wenn sie gegen Deutschland spielen, dann müssen sie verlieren. Und ich sag 4-1 gewinnt Deutschland in der regulären Spielzeit.
Christian? Ich sage, richtiges Kacktor in der 89. Minute. Durch irgendwie, weißt du, so jemand wie Gentner oder so. Irgendwie Gentner schlägt eine Flanke rein, die prallt irgendwie dumm ab und der Ball geht. Also wirklich, das wird so ein richtig dreckiger Sieg.
So ein Kaktor, so wie das 1-0 von Kroatien gegen Spanien. Das war ja auch ein wunderschönes Tor.
Boah, hey, also meine Mutter ist Spanierin und ich bin ja immer sehr bei den großen Turnieren für Spanien. Wenn ich da gerade in Deutschland bin, wenn ich in Spanien bin, bin ich dann wiederum immer sehr für Deutschland. War das ein schlimmer Moment.
Meine Fresse. Das hat wehgetan.
Aber dann, jetzt rückblickend kann man natürlich sagen, aus spanischer Sicht, schönes Ding, ja. Das heißt,
gegangen, aber. Ja, eben richtig, ja. Hopp, Schwyz, hopp, und in diesem Sinne, schönen Fußball, Restfußballtag und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Christian, dass du die Zeit hattest, bei Alt und Spiele unser Gast zu sein. Wir sind gespannt, was da demnächst von dir zu lesen, zu sehen, zu hören sein wird. Und ja, eine schöne Abschiedsparty.
Danke für die Einladung.